Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, Leiter des geistlichen Zentrums Kloster Heiligkreuztal in Altheim bei Riedlingen. Mein Name ist Marion Kuhl. Komm und folge mir nach, das ist der Ruf Jesu, wie wir ihn in der Bibel bei den Berufungsgeschichten der ersten Jünger nachlesen. Berufung, das ist kein Phänomen von anno dazumal vor über 2000 Jahren, sondern das passiert immer noch heute und überall. Gott beruft Menschen in seine Nachfolge zu einer besonderen Aufgabe. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche besonders für geistliche Berufe. Das heißt, sie betet, dass Gott Menschen beruft und dass diejenigen den Ruf auch annehmen, bejahen und ihm folgen können. Bei Radio Horeb haben wir das aufgegriffen, dass wir an diesem Tag verstärkt um Berufung beten, und Sie hören dazu auch eine Berufungsgeschichte. Menschen, die Zeugnis geben, wie Gott sie berufen und in ihrem Leben geführt hat. Und dazu haben wir heute Monsignor Heinrich Maria Burkhardt eingeladen, den Leiter des geistlichen Zentrums Kloster Heiligkreuztal in Altheim bei Riedlingen. Grüß Gott, Monsignor Burkhardt.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, Sie sind Leiter des geistlichen Zentrums Kloster Heiligkreuztal, geistlicher Beirat der Stephanusgemeinschaft, Priesterseelsorger und Pfarrer von der dortigen Gemeinde St. Anna Heiligkreuztal. Wir werden heute erfahren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie Gott Sie geführt hat. Und wir danken Ihnen schon einmal vorab, dass Sie dazu bereit sind.
Sehr gerne, sehr gerne.
Dann freuen wir uns auf Ihre Berufungsgeschichte.
Ja, ich würde beginnen gleich schon an meiner Geburt. Das ist mir erst später bewusst geworden. Ich bin genau an dem Abend zur Welt gekommen. Per Kaiserschnitt, sagte meine Mutter, in einer schwierigen Situation, als Johannes der 23. zum Papst eingesetzt wurde. Und damals hat mich eine Schwester entbunden, eine Ordensschwester. Ich war ihr erstes Kind. Und sie hatte Gott gebetet, dass dieses erste Kind, wenn es ein Knabe ist, dass der Priester wird. Das habe ich erst später erfahren, das hat meine Mama mir erst verraten, kurz vor der Priesterweihe. Und diese Schwester hat noch gelebt und das hat mich sehr berührt. Also Berufung hat sehr viel damit zu tun mit stillem Gebet und mit Hingabe. Ich muss gestehen, ich war als Kind ein sehr lebendiges Kind, verträumt, habe einen eigenen Kopf gehabt und ich glaube, zu meiner Berufungsgeschichte gehört einfach auch klar meine Lebensgeschichte. Ich bin als Kind schon in drei Kindergärten gewesen. Wir sind immer wieder umgezogen. Mein Vater war Arbeiter und ich war zu Hause das erste Kind. Ich hatte noch einen Halbbruder, aber ich war das zu Hause. Und immer wenn ein Kind kam, war die Wohnung zu klein. Und da sind wir immer wieder umgezogen. Und prägend für mich waren eben auch diese Kindergärten. Weil da Ordensschwestern waren, vor allem als wir nach Schwenningen gezogen sind, war eine Schwester, meine Mutter hat auch im Kindergarten gearbeitet, die mich eigentlich ihr Leben lang begleitet hat mit ihrem Gebet. Die haben mich schon als Kind sehr gemocht und schon in dieser Zeit habe ich ganz tief gespürt, da war 4, 5 Jahre alt, dass ich Priester werden möchte. Für mich war der Himmel irgendwie präsent. Ich habe einen sehr innigen Draht gehabt zu Maria, zur Gottesmutter, aber auch zum heiligen Josef. So zum Himmel, das war für mich irgendwie Existenz. Also diese Trennung von Himmel und Erde, irgendwie in meinem Herzen hat es die damals gar nicht so gegeben. Und eine ganz wichtige Rolle hat damals auch meine Großmutter gespielt. Meine Oma hat mich immer wieder mitgenommen. Ich bin vor allem sehr, sehr gerne immer in die Maiandachten. Und vielleicht hören wir dazu sozusagen der erste Klang, den ich als meine Berufung sehe. Gegrüßet seist du, Königin, o Maria.
Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören die Berufungsgeschichte von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt hier bei Radio Horeb.
Ja, ich möchte gerne weiter erzählen. Dieses Lied, Gegrüßet seist du Königin, hat ja als Refrain Salve, Salve Regina. Und ich habe als Kind immer verstanden, Salbe, Salbe, Regina, und habe mir immer gedacht, ich wusste, dass Regina die Himmelskönigin ist. Die Himmelskönigin hat eine ganz besondere Salbe. Und ich habe dieses Lied gemocht. Da haben zwar jetzt nicht so kunstvoll gesungen, wie jetzt wir es gehört haben, aber wenn die Oma und ihre Freundinnen damals das gesungen haben, war es auch immer zweistimmig. Und dann habe ich immer gedacht, die Gottesmutter hat so eine Salbe. Wenn ich hingefallen bin, ich war immer viel unterwegs und habe oft die Beine, die Knie offen gehabt, dann hilft sie mir. Also wie gesagt, es gab eigentlich so ein Vertrautsein mit dem Himmel. Und gleichzeitig gab es auch sehr schmerzhafte Erfahrungen für mich als Kind, die mich geprägt haben. Wir sind dann in die Stadt gezogen, als mein Vater war Arbeiter, in eine Mietwohnung. Wir mussten am Samstag zum Baden in die Fabrik. Und ich bin mit der Gewalt der anderen Kinder damals nur schwer zurechtgekommen. Es war eine schwierige Situation und für mich war im Grunde genommen eben der Kindergarten und diese Welt auch gewisserweise ein Schutz. Und ich weiß noch, wie es damals schon hieß, wie kannst du bloß Pfarrer werden wollen. Interessanterweise bin ich an der Stelle, wo ich im Kindergarten so die ersten Erfahrungen hatte, auch intensiv im Gebet, an dieser Stelle war meine erste Vikarstelle in Schwenningen. Aber da komme ich später drauf zu sprechen. Der Weg ging dann weiter. Ich habe einfach eine große Sehnsucht gehabt, wirklich auch Gott zu gehören. Und das ist auch nochmal deutlich geworden bei der Erstkommunion. Wir hatten 1968, war ein Kurzschuljahr, da hatten wir dann gebaut in dem Dorf, wo meine Oma wohnte. Und ich war Gott froh, hatte jetzt endlich ein eigenes Zimmer und war dort bei der Erstkommunion, habe mich riesig gefreut. Wir waren viele Kinder. Und beim Kommunionausflug habe ich schon damals ganz stolz erzählt, wenn ich groß bin, werde ich mal Missionar. Ich will unbedingt nach Afrika gehen. Und hat einen ganz großen Eifer in mir gespürt. Und das war auch der Punkt, dass ich sehr gekämpft habe, dass ich aufs Gymnasium durfte. Mein Vater war ja Arbeiter und hat gesagt, es gibt genug Großkopfete, du gehst was geschaffen. Damals musste der Schulleiter dafür kämpfen, dass ich ans Gymnasium durfte. Das weiß ich noch, das war eine relative Krise. Und wenn ich nicht meiner Oma die Ohren voll geheult hätte, dass der Papa mich nicht auf die Oberschule lässt, wie man damals gesagt hat, dann wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Sie hat gesagt, der soll jetzt dorthin. Und er hat gesagt, er hat kein Geld, mir da das zu bezahlen, wenn ich da Nachhilfe bräuchte. Und ich habe gesagt, das kriege ich schon hin. Und ich weiß noch, so war ich 1968, dann mit dem Fahrrad bin ich nach Rottweil gefahren, ins Gymnasium. Und ich muss gestehen, das war für mich, da erinnere ich mich immer noch an den Pfarrer von Ass, am Anfang eine ganz schwierige Zeit. Weil wir zu Hause ziemlich breit Dialekt gesprochen haben. Ich komme aus demselben Ort wie der Hans Burb. Manchmal kommt es bei ihm auch noch raus. Wir haben eigentlich einen breiten schwäbisch-alemannischen Dialekt. Und ich habe am Anfang manchmal die Lehrer gar nicht richtig verstanden. Und es war mühevoll, da reinzufinden. Es war möglich, aber dann kam, was auch kommen musste. Ich war ein ziemlich fauler Schüler. Ich habe einfach viele andere Sachen im Kopf gehabt. Ich bin in Sportverein, im Musikverein und irgendwie hat sich dann doch das ein bisschen so verleppert. Und jetzt kommt wirklich der Hans Burb ins Spiel. Hans Burb war immer wieder auf Heimaturlaub und es war klar in der vierten Klasse, dass ich versetzungsgefährdet war und mein Vater hat gesagt, wenn du sitzen bleibst, nehme ich dich sofort von der Schule. Und ich habe immer gedacht, ja, das kriege ich noch hin und mir war klar, ich kriege es nicht mehr hin. Und ich weiß noch, damals sind wir einen sehr langen Spaziergang gegangen und der Hans Burb hat mich damals angehört, mir sehr ins Gewissen geredet und hat er gesagt, weißt, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du auch wie ich auf ein Aufbaugymnasium gehen kannst, dann wird dir eben die eine Note nicht anerkannt und dann könnte ich bestehen. Und dann war das nächste Problem wieder, dieses Internat hat ja Geld gekostet und wenn damals die Patres uns nicht ein Stipendium gegeben hätten, wäre das nicht gegangen. Da bin ich heute noch dankbar, dass das möglich war. Und so bin ich 72 aufs Internat gekommen, auf ein reines Jungeninternat, habe mich damals riesig gefreut. Bei mir im Zimmer war noch einer auch aus dem Dorf und wir war klar, wir werden mal Patres oder wir werden auf jeden Fall sehr fromm sein. Da hingen noch die Bilder vom Papst und wir sind damals ausgelacht worden, das weiß ich noch. Ich war der Zweitjüngste, eigentlich waren alle 2 Jahre älter und ich hatte große Mühe, in dieser rauen Jungen- und Burschengruppe zu leben. Es gab auch körperliche Gewalt, die ziemlich brutal war und das war für mich sehr bedrängend und sehr beängstigend. Und ich habe damals für mich gedacht, du musst hier irgendwie durchkommen. Und das muss ich auch sagen, das war eine Zeit, in der ich so sukzessive immer weiter weggekommen bin, auch innerlich von meinem Ziel, Priester zu werden. Das hat damit begonnen, dass ich auch, muss ich kritisch sagen, manche Geschichten bei den Patres nicht für hilfreich fand. Es gab hilfreiche Patres, aber es gab eben auch die anderen. Und es war natürlich auch so, dass ich da Freunde hatte, die mit Kirche überhaupt nichts auf dem Hut hatten. Ich hatte ein sehr einschneidendes Erlebnis, das mich auch geprägt hat. Ich hatte einen Freund, der spiritistische Sitzungen machte, der medial begabt war, wie er sagte. Und ich war bei so einer Sitzung dabei, das war sehr unheimlich. Und er ist dann psychisch krank geworden und ist an einem mysteriösen Autounfall gestorben. Und ich habe damals gemerkt, lass bloß die Finger weg. Ich habe große Sehnsucht gehabt, eine Familie zu gründen damals. Ich habe gemerkt, das mit dem Priester, das ist wahrscheinlich eher nichts. Ich muss dazu sagen, meine Mutter hat noch ein Kind geboren, mein jüngster Bruder, der Stefan, der Down-Syndrom hatte. Und damals habe ich dann gedacht, ich werde eher im sozialen Bereich arbeiten. Und habe mich dann eher in Richtung Sonderschullehrer orientiert. Aber dann kam eine ganz schwierige Zeit mit 14, 15, 16. Ich habe zu rauchen begonnen, zu kiffen. Damals auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, wir hatten auch Experimente mit Drogen und Gott sei Dank hat mich der Herr damals vor Schlimmerem bewahrt, muss ich auch sagen. Aber was mich sehr geprägt hat, war dann die Rockmusik. Wir hatten eine Rockband und da haben wir den ganzen Frust rausgeschrien. Das war eine Zeit, die ich später beenden musste, weil ich gemerkt habe, wie destruktiv das war. Es war so schlimm, dass sogar eine Mama ihren Sohn von Gymnasium weggenommen hat. Das tut mir heute immer noch leid, weil sie gesagt hat, ich hätte so einen negativen Einfluss, ich sei ein Chaot, ein Anarchist und ein Sozi und was weiß ich was. Und sie müsse ihren Sohn schützen, mit dem ich eigentlich sehr befreundet war. Und das hat mir damals sehr leid getan. Und es war eine Zeit, das kann ich bloß den Eltern sagen, wenn die Kinder so schwierig sind, Gott hat wirklich große Wege, auch einen wieder zurückzuführen. Ein Einschnitt war für mich dann die 13. Klasse. Einer meiner besten Freunde kam zurück aus einem Aufenthalt aus Tessé, das weiß ich noch, und hat er nur Comics gelesen, auf einmal hat er Bibel gelesen und hat gesagt, er hat was ganz Neues entdeckt. Es gibt auch eine Form von Glauben, von Kirche, die uns anspricht. Ich habe damals gedacht, der spinnt, jetzt ist er fromm geworden. Und habe aber dann mit ihm den Brief von Tessé immer wieder gelesen. Und wir haben damals begonnen, wirklich auch diese Texte zu lesen. Gleichzeitig bekam ich einen neuen Heimatpfarrer. Im Heimaturlaub war ich beim Pfarrer, der mit der KJG Jugendgottesdienste gestaltet. Der hat Gebetsabende, Austausch. Und zu dem bin ich dann gegangen und habe damals sehr, sehr gerungen, was wirklich mein Weg ist. Und er hat mich immer wieder ermutigt, Vertrauen zu haben. Er war auch Spätberufener und hat in der Fabrik gearbeitet, hat meine Nöte gekannt. Ich habe einfach damals, war völlig unsicher, was ich dann eigentlich machen solle. Es kam irgendwie dann doch schon der Wunsch, wieder was Religiöses, aber mir war klar, Priester, das werde ich nicht können. Ich hatte eine Freundin, hatte mehrere Freundinnen und wollte unbedingt, konnte mir nicht vorstellen, dass ich zölibatär lebe. Und wie gesagt, habe ich dann 1977 das Abi gemacht und bin vor dem Abi, das weiß ich noch, an Ostern mit meinen Freunden damals nach Tessé getrampt, sehr abenteuerlich. Und da war für mich so eine erste tiefe Umkehrerfahrung. Vielleicht hören wir dazu eines der Lieder, das mich am Anfang sehr geprägt hat, Ubi Caritas.
Hier bei Radio Horeb hören Sie die Berufungsgeschichte von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt vom Kloster Heiligkreuztal. Wir sind gespannt, wie es weiterging.
Ja, es war eine sehr spannende Fahrt. Ich wollte eigentlich mit dem Zug nach Taizé fahren mit meinem Freund, aber in Chalon-sur-Saône war Schluss, da gab es kein Ticket mehr. Und da sind wir nun gestanden. Und ich weiß noch, ein Fotografenteam aus den Niederlanden mit einem VW-Bus haben uns dann aufgegabelt. Die wussten gar nicht, dass es Taizé gibt. Aber sie wollten Nachtaufnahmen machen und haben uns dann da mitten in der Nacht angebracht. Ich weiß, nachts um eins sind wir angekommen. Und ich habe gedacht, was passiert jetzt? Und es war so voll damals, dass wir in die romanische Kirche hinein mussten. Und ich weiß noch, ich rieche heute noch den Boden. Und ich bin genau vor dem Bild der Gottesmutter von Wladimir gelegen, die Mutter Gottes zur Zärtlichkeit. Und immer wieder habe ich die Augen aufgemacht und zwar, wie wenn sie mich angucken wollte mit Jesus auf dem Arm, gesagt, jetzt endlich begegnen wir uns wieder und nimm Jesus an, wie ich denn am Herzen habe. Das hat mich damals sehr, sehr berührt. Es war eine sehr intensive Zeit. Auch damals kam ich in eine Gruppe eigentlich von jungen Erwachsenen, die eigentlich deutlich älter waren. Und es sollte so sein, ich habe mich verliebt in eine junge Lehrerin, die mit dabei war und die damals auch uns dann mit dem Auto wieder zurückgenommen hat nach Deutschland. Und das war so diese Zeit, wie geht es jetzt weiter nach dem Abi? Es war klar, ich sollte Zivildienst machen, es gab aber kaum Zivildienststellen. Und jetzt kommt die Schwester von meinem Kindergarten wieder ins Spiel, die Schwester Christa. Sie hat mitbekommen, dass ich auf den Zivildienstplatz suche. Sie war jetzt die Oberin bei uns in der Landespsychiatrie im Roten Münster, ist es damals, heute ist es Vinzenz von Paul, Hospital für psychisch Kranke in Rottweil. Sie war von der Schwesterngemeinschaft die Verantwortliche und sie hat mit meiner Mutter Kontakt aufgenommen und gesagt, Mensch, der könnte zu uns kommen, Zivildienstplatz gibt es zwar nicht, aber wir stellen jetzt einfach als Therapiehelfer ein. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Dann bin ich damals in die Beschäftigungstherapie gekommen. Sie wusste, dass ich gern male, dass ich mich kreativ sehr gern beschäftige. Und dort konnte ich dann arbeiten. Zuerst in der großen Therapie, da habe ich getöpfert, gebatikt, mit Speckstein gearbeitet und eben mit den Leuten, die vor der Entlassung standen. Und das war für mich auch der prägende Sommer. Ich hatte eine große Sehnsucht, diese Beziehung zu leben. Aber es war klar, wir waren weit auseinander und es war offen, wie soll diese Beziehung, wie können wir überhaupt miteinander wachsen? Und da gab es eine sehr einschneidende Erfahrung. Ich bin im Sommer wieder mit meiner damaligen Freundin in Taizé gewesen und ich habe gespürt, es zieht auch noch was anderes. Und bei einem anderen Treffen hat sie mir gesagt, es hat keinen Wert, ich bin einfach älter. Wir werden nicht miteinander einen gemeinsamen Weg auf eine Ehe hingehen können. Du musst deinen Weg finden. Das hat mich damals sehr, sehr betroffen. Ich weiß noch wie heute, wie ich da lag, geheult habe und geschrien habe nach Gott. Wo ist mein Weg? Wieso nimmst du mir diese Freundschaft weg? Und wie geht's weiter? Ich bin dann im Herbst wieder nach Taizé auf die Schweigewiese und wollte unbedingt mit Roger Schütz sprechen. Und Roger Schütz, ich habe kein Französisch gekonnt, ich versuchte das irgendwie mir beizubringen, aber mein weniges Französisch hat ausgereicht. Er hat tatsächlich sich Zeit genommen, hat mich angeguckt und hat gesagt, das ist nicht dein Platz hier, geh zurück in deine Kirche, leb dort das Evangelium. Vive l'Evangile dans ton église catholique. C'est ta place. Und er hat mir damals, was ich eigentlich schon bei niemand sah, die Hände aufgelegt und ich hatte einen großen, großen Frieden bekommen. Weil ich zuerst dachte, er lehnt mich ab und dann bin ich wieder zurück und habe in meiner Heimatgemeinde dann mit einem Gebetskreis begonnen und mich dann doch bei einem Wochenende, wo es um Berufen geht, entschieden, dass ich Theologie studiere. Und es war klar für mich, ich kann unmöglich gleich als Seminarist anfangen. Das wird nicht gehen. Ich möchte einfach Theologie studieren und habe mich dann eingeschrieben in Tübingen. Was anderes gab es ja nicht damals für mich irgendwie von der Optik. Und über Taizé wiederum habe ich einen Ort gefunden, eine kleine WG mit evangelischen Theologen, wo wir in einer Wohngemeinschaft einfach miteinander gelebt haben. Und es war eine sehr schöne Zeit. Damals habe ich angefangen, die Sprachen zu studieren. Und da ist eine Freundschaft entstanden mit Johannes, der heute evangelischer Pfarrer ist. Der ist jetzt schon, glaube ich, in diesem Sommer jetzt in Rente gekommen. Und mit dem mich eine ganz herzliche Freundschaft verbunden hat. Und dann kam plötzlich der Bescheid, dass ich meinen Zivildienst antreten solle. Und es sei denn, ich würde quasi aufgenommen werden ins Wilhelmstift. Damals ins Priesters, also ins Wilhelmstift des Theologenkonvikt. Es war auch nochmal ein großes Ringen. Soll ich tatsächlich jetzt raus in diesen Kasten rein? Vom Internat, wie gesagt, hatte ich da immer noch gewisse Vorbehalte. Und Johannes hat mich ermutigt, hat gesagt, komm, das ist dein Weg. Und ich bin dann tatsächlich im Wintersemester, das war das Wintersemester 78, 79, weiß ich noch, wie wir uns getroffen haben, die neu anfangen in der Ausbildung in Tübingen. Wir waren 33 Leute und dann hieß es, es gibt zu wenig Platz. Ich war bei den Jüngeren und musste in ein Doppelzimmer, was mir am Anfang gestunken hat. Und dann hat sich ein Mitbruder, ein Freund damals, eigentlich relativ bald ein Freund, bereit erklärt, mit mir das Zimmer zu teilen. Und der war sehr tiefgläubig, sehr fromm, sehr ruhig, sehr besonnen. Ich war eher agil und manchmal auch, wie gesagt, chaotisch. Und was ich von ihm gelernt habe, er ist fast jeden Abend zur Anbetung gegangen. Bei uns gab es eine wunderschöne Hauskapelle damals im Johanneum mit dem Altar von Bischof Sproll. Und dort hat er immer wieder Anbetung gemacht. Und ich bin ihm sehr dankbar. Wir sind heute noch verbunden für seine Geduld mit mir. Und dass er mich immer wieder ermutigt hat, auch weiterzugehen. Ich habe mich damals eben wieder verliebt. Ich habe gedacht, dass mit dem Zölibat, das schaffe ich nicht. Wie soll das gehen? Also Herr, da muss schon irgendwie ein besonderes Wunder passieren. Und ich hatte Gott sei Dank Exerzitien auch im ersten Kurs. Und da kommt ein neuer Mitbruder ins Spiel, der mich bis heute begleitet. Damals noch Subregens im Priesterseminar, Peter Schmid, der uns Mut gemacht hat, der uns Hilfestellung geboten hat und der damals mich begleitet hat und mir damals gesagt hat, wenn du Priester werden willst und zu ringen hast, du musst innerlich diese Freiheit haben. Und ich bin ihm heute noch dankbar, dass er gesagt hat, wenn du Probleme mit dem Zölibat hast, das ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, bist du bereit, um das Charisma der Ehelosigkeit zu bitten? Das war mir am Anfang fremd. Und gesagt, ja, dass du eine andere Fruchtbarkeit leben kannst, dass du Familie eben geistlich leben kannst, als geistlicher Vater und dass deine Kinder geistliche Kinder sind, dass deine Sexualität und deine jugendliche Power, die du da auch da drin hast, dass sie gewandelt wird in eine tiefe Liebe für die Menschen und vor allem für die, die auch nicht heiraten können. Da habe ich an meinen Bruder gedacht damals, der Stefan, der mit Down-Syndrom, der heute auch noch gerne schöne Mädchen anguckt. Und mir sind viele eingefallen und das hat mich damals sehr, sehr das hat mir damals sehr viel Mut gemacht. Es gab in dieser Zeit in Tübingen riesiges Furore, weil Hans Küng die Lehrerlaubnis entzogen wurde. Da gingen die Wogen sehr, sehr hoch und ich weiß, das hat mich damals auch innerlich sehr, sehr angefochten. Wohin geht eigentlich die Kirche? Die Vorlesungen von Hans Küng hat mich angesprochen, seine Eitelkeit, sage ich etwas, der Narzissmus, den ich gespürt habe, eher wenig. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, mich zieht aber auch noch was anderes. Ich habe damals begonnen, mystische Theologie zu lesen. Und ich habe angefangen, Adrien von Speyer und Hans Osten Balthasar zu lesen, aber vor allem die Adrien von Speyer, auf die bin ich gestoßen. Und ich habe gespürt, das ist eine Theologie, die mich viel, viel tiefer anspricht. Und ich war da immer wieder hin und her gerissen. Ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich Priester werden will, unbedingt meine Kirche besser kennenlernen und hatte damals gebeten, ob ich nicht in Rom mein Auswärtsjahr machen könne. Und dann hieß es ja, wollen Sie Karriere machen? Das war damals überhaupt nicht gern gesehen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte die Kirche besser kennenlernen. Und außerdem gibt es eine junge Gemeinschaft, Sant'Egidio. Und ich hatte die Möglichkeit, über einen Studienkolleg von mir, der früher runter ist, mit dem ich mich nachher befreundet habe, der Stefan, der eben in Rom eine Wohnung gefunden hat, in der die kleinen Brüder von Charles de Foucault waren, wo wir als Gemeinschaft im Arbeiterviertel als geistliche Gemeinschaft leben konnten. Und so war es möglich. Ich habe dann das Placet bekommen. Da ich ein Semester weiter war wie mein Kurs, bin ich also im Sommersemester 80 dann nach Rom gefahren. Das weiß ich. Und ich habe damals das Buch von Gertrud von Lefort gelesen, das Schweißtuch der Veronika, wo sie schreibt, man kommt aus Rom anders zurück, als man hingefahren ist. Und das kann ich nur bestätigen. Und diese Zeit in Rom war eine große Auseinandersetzung auch nochmal mit der Frage der Lebensform. Ich habe in Rom sehr heiligmäßige Menschen kennengelernt, habe aber auch in Rom Abgründe kennengelernt, beide Seiten der Kirche, und wusste genau, Jesus, ich muss dich dort suchen, wo du die Menschen berühren möchtest. Damals war in Vorbereitung das erste große Jugendtreffen von Thésée, und jetzt kommt Thésée wieder ins Spiel. Die Brüder hatten mitbekommen, dass wir in einer kleinen Wohnung leben. Und sie haben gesagt, wir möchten gern zwei Jugendliche schicken, die dieses Treffen vorbereiten und ob die bei uns wohnen können. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Gleichzeitig bin ich durch die Wohnung immer wieder nach Trefontane zu den kleinen Schwestern zur Anbetung. Es war für mich so ein Rückzugsort, um zur Ruhe und zum Frieden zu kommen. Und dann geschah es, ich habe mich in Rom noch einmal verliebt, sehr stark, in eine Studentin, die auch damals auf der Suche nach ihrer Berufung war. Sie wollte Ordensschwester werden. Und ich habe mich am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen dagegen gesträubt. Ich habe gesagt, jetzt bin ich eigentlich so sicher auf dem Weg und jetzt fängt das wieder an. Und habe gespürt, nein, ich muss offen sein. Ich muss Gott wirklich die Chance lassen, dass er mir wirklich zeigt, wo es lang geht. Und dann waren zwei Dinge. Es war dieses Treffen von Thésée, das mir Rom auch erschlossen hat. Ich war in 35 Pfarreien zu besuchen, um für dieses Thésée-Treffen quasi Quartier zu machen. Und als dieses Treffen vorbei war, 80 auf 81, sind die Jugendlichen wieder aus meiner Wohnung gegangen und wir waren noch drei Studenten. Und ich habe damals gespürt, es gibt nur noch zwei Monate, wo geht es jetzt lang, dass ich einfach diese Verbundenheit damals zu dieser Studentin nicht verloren habe. Und ich weiß noch, damals habe ich mich an Peter Schmid gewandt und habe gesagt, bitte, wie geht's jetzt weiter? Und hat gesagt, höre, was dein Herz dir sagt. Und wir sind damals, ich bin bei den Trappisten eine Woche gewesen, sie bei den kleinen Schwestern im Schweigen, um zu gucken, was unser Weg ist. Und wir haben gespürt, wir haben eine große Anziehung zueinander. Dann hat aber meine Zeit in Rom aufgehört. Ich bin wieder zurück nach Tübingen. Bei uns, das Theologenkonvikt wurde umgebaut, sodass wir auch in der Stadt wohnen mussten. Und ich bin damals hin und her gerissen gewesen, was denn wirklich mein Weg ist. Das weiß ich noch. Einen Tag habe ich gesagt, ich heirate. Damals war es sehr schwierig, dass wir uns telefonierten. Das Telefon war sehr, sehr und immer wieder unterbrochen. Sie war noch in Rom. Und die Briefe haben eben oft eine Woche gedauert. Es waren hin und her und ich weiß noch, wie ich gerungen habe. Ich habe damals das Empfinden gehabt, es wachsen zwei Bäume auf meinem Herzen, es kann nur einer wachsen. Und ich wusste nicht, wo der Weg ist. Ich weiß noch, wir haben uns noch einmal getroffen und mir war klar, also entweder, wenn ich mich entscheide, jetzt für sie oder wirklich dann für den Weg, das Priestertum weiterzugehen. Und da kam auch wieder eine sehr wichtige, für mich sehr wichtige Entscheidung. Damals hat eben mein geistlicher Begleiter gesagt, geh in Exerzitien, gib alles dem Herrn, bevor du entscheidest, ob du ehelos lebst oder nicht, musst du zuerst wissen, willst du wirklich Jünger Jesu sein? Und du musst deinen Taufbund ratifizieren und sagen, ja, ich will dir ganz gehören, Jesus. Er hat mir damals nicht gesagt, dass das ein charismatisches Treffen ist, dass es ein Heilig-Geist-Seminar ist, Leben im Geist, wo am Schluss die Lebensübergabe steht. Das hat er mir nicht gesagt. Er hat mir nur damals gesagt, das war in Mönchengladbach. Du kannst die Exerzitien machen, aber bitte fahr erst ab, wenn die Exerzitien rum sind. Und ich weiß noch, das war dann im Mai 81. Und ich habe gedacht, ich bin irgendwo falsch gelandet. Die haben damals Sprachengebet gesungen und haben sich laut, also auch ältere Schwestern haben getanzt und geklatscht und Halleluja. Und ich habe gedacht, also das ist mir alles zu abgedreht. Und gleichzeitig habe ich aber auch gespürt, ich habe eine Sehnsucht, dass ich wirklich ganz frei zu Gott gehöre. Und in diese Phase fällt dann mein Ringen, das weiß ich noch, das war damals das Thema Sprachengebet. Kann Gott wirklich einem so eine Gabe schenken? Oder ist das alles nur Einbildung? Ist Gott wirklich real? Jesus, bist du wirklich da? Kannst du mich wirklich innerlich so berühren? Ich weiß noch, wie ich da wirklich gerungen habe. Und dann habe ich in diesen Exerzitien ganz stark immer wieder den Namen Maria gehört. Maria, Maria. Ich habe damals die Gottesmutter angerufen, sie soll mir helfen, wirklich mein Leben Jesus zu schenken. Und ich weiß noch, der 30. Mai, wo damals dieser Abend war, wo man eben diese Art Lebensübergabe gemacht hat, wirklich alles in die Hand Gottes zu legen. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung, dass ich spüren durfte, wie Gottes Geist mich damals erfüllt hat. Und deshalb hören wir gerne jetzt ein Heiliggeistlied aus dieser Zeit.
Heiliger Geist, komm, erfüll uns, öffne unsere Herzen, gib uns Sehnsucht, erhöre unser Flehen. Heiliger Geist, wirke in uns, heile und befrei, wir wollen mit dir gehen.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie die Berufungsgeschichte von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt vom Kloster Heiligkreuztal.
Ja, Leben im Geistseminar. Ich war erfüllt, ich habe einen tiefen Frieden empfangen. Ich habe gespürt, ja, Jesus, du lebst. Und ich habe dir mein Leben zur Verfügung gestellt und du wirst mir zeigen, wo es lang geht. Ich habe dann empfunden zu dieser meiner Freundin, dass sie mir wie eine Schwester wird. Und ich habe gespürt, wie er mich ruft, auf diesen Weg zum Priestertum weiterzugehen, Mut zu haben. Und dass er mir helfen wird, auch die Frage mit meiner Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Familie, auch wie ich meine Sexualität leben kann, dass er mir helfen wird. Dass er sagt, wenn ich dich trage, dann werde ich dir auch die Gaben geben, die du brauchst. Nicht im Voraus, aber du wirst empfangen, was wichtig ist. Schmerzhaft war für mich, als ich zurückkam, meine Freundin hatte damals auch an einem anderen Ort die Exerzitien gemacht. Dann war ihre Zeit in Rom auch zu Ende. Sie hat in Freiburg studiert, dass sie den Impuls hatte, dass wir füreinander berufen seien. Und das war ein großes, großes Ringen. Es hat mich damals sehr erschüttert. Ich war sehr unsicher. Und dann kam aber wieder eine Begegnung, die mir Mut gemacht hat. Ich bin nach Lourdes zum Eucharistischen Weltkongress 1981 und weiß noch, wie ich vor der Grotte war und gespürt habe, wie wenn Maria mich wieder hineinnimmt in diese Beziehung, die ich als Kind zu ihr hatte. Und wie wenn sie mir Mut gemacht hat, ja, geh deinen Weg weiter. Ich habe dann in Tübingen, ich bin wieder zurück nach Tübingen gekommen, versucht, wie geht mein Weg? Es war nicht einfach. Bei uns, wie gesagt, das Wilhelmstift wurde umgebaut. Ich bin dann dort eingezogen in ein Turmzimmer, weil zu wenig Platz war. Wir hatten einen Gebetskreis. Ich hatte Freunde, die auch auf dem Weg waren. Und dieser Gebetskreis, der sich immer am Montag im Karmel getroffen hat, der war sehr, sehr fruchtbar. Es sind einige Ordensberufungen entstanden, einige Ehepaare. Und weil wir uns wirklich immer wieder ringend gesucht haben, was will der Herr von uns? Und wir füreinander gebetet haben. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. In der Zeit kam auch ein junges Paar, das eine neue Gemeinschaft gegründet hatte. Und da kommt etwas ins Spiel, was mich auch geprägt hat, die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Mir war klar, ich kann und möchte nicht als Priester irgendwann mal allein in einem Pfarrhaus sitzen. Und ich habe gespürt, ich möchte Aufbruch in der Kirche, ich möchte eine junge Gemeinschaft, anderen, die den Glauben leben, die dafür brennen. Und hatte damals das Empfinden, mein Freund Martin vom ersten Studienjahr, der mich unterstützt hat, ist in diese Gemeinschaft eingetreten. Und die hatte eine ungeheime Anziehung für mich am Bodensee. Und ich weiß noch, ich hatte einen neuen geistlichen Begleiter, Heinrich Spähmann, der mir damals Mut gemacht hat, ja, wenn du die Berufung spürst, dorthin zu gehen, dann bleib in Verbindung. Theologisch war spannend. Ich hatte mich damals sehr damit auseinandergesetzt, was heißt eigentlich Ökumene. Wie gesagt, ich war ja immer noch befreundet mit Johannes, mit der evangelischen Kirche. Und warum können Sie Maria so schlecht annehmen? Ich habe meine Zulassungsarbeit über Maria im ökumenischen Gespräch geschrieben. Das war für mich eine ganz wichtige auch theologische Auseinandersetzung, weil ich gemerkt habe, im Verständnis Mariens treffen sich im Grunde genommen die ganzen Grundsatzfragen der Theologie. Und das Studium ging dem Ende entgegen. Und die Frage ist, wo geht's hin? Und ich weiß noch, das letzte Semester, da bin ich nach Lichtental zu den Zisterzienserinnen, um nochmal in der Stille wirklich zu beten, wo geht mein Weg hin? Möchte ich wirklich Diözesanpriester werden oder soll ich nicht doch in diese Gemeinschaft eintreten, die allerdings kirchlich damals nicht anerkannt war, übrigens auch heute noch nicht. Und ich weiß noch, damals hat eine Ordensschwester mir einen Brief geschrieben. Diese Ordensschwester kam auch aus unserem Dorf, die hatte ich bei einem Wüstentag im Karmel kennengelernt und sie hat seither täglich für mich gebetet, bis zu ihrem Tod, die Schwester Irmentrudis. Der verdanke ich sehr viel. Und sie hat mir damals gesagt, manchmal verkleidet sich das Böse in die Gestalt eines Engels. Sie hat gar kein gutes Empfinden, wenn ich in diese Gemeinschaft gehe und ich soll bitte in den Gehorsam gehen. Ich soll mit dem Bischof reden, wenn der Bischof mich gehen lässt, ja, aber der Bischof soll das entscheiden. Und ich war damals entsetzt, ich habe mich geärgert und ich weiß, ich habe damals die Bücher vom Pfarrer von Ars zu lesen begonnen und es gab einen Spruch bei ihm, als er selbst erfahren hat, dass er missverstanden wurde, ich erkenne darin nicht den Willen Gottes, aber wenn ich gehorche, wird es der Wille Gottes. Und das weiß ich mit diesem Spruch, habe ich da zögerlich angefragt beim Bischof Moser, ob ich da einen Termin kriege. Ich habe gedacht, da kriege ich nie einen Termin. Und ich hatte plötzlich 2 Wochen einen Termin. Und dieses Gespräch war dann wegweisend. Der Bischof hat zu mir gesagt, ich möchte Sie nicht verlieren, ich möchte Sie nicht in diese Gemeinschaft lassen. Ich brauche junge Männer wie Sie. Sie können Gemeinschaft leben, Sie brauchen nicht allein im Pfarrhaus zu leben. Suchen Sie Menschen, ich unterstütze Sie und begleite Sie. Wir brauchen geistlichen Aufbruch, wir brauchen Menschen, die gläubig sind. Und bleiben Sie bitte und lassen Sie sich wieder begleiten von Ihrem früheren Begleiter. Und es war wirklich ein Schlüssel, für den ich heute sehr, sehr dankbar bin, denn diese Gemeinschaft hat später einen Weg eingeschlagen, der für mich nicht mehr begehbar gewesen wäre. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft ist geblieben. Ich bin dann 83, habe ich das Studium fertig gemacht. Dann bin ich Diakon geworden. Da kam ich in eine ziemliche Krise. Und ich weiß, damals habe ich in der Wohnung gewohnt, wo der Kroatenseelsorger war und habe eine große Sehnsucht gehabt, nach Medjugorje zu fahren. Das war 1984, weil ich gespürt habe, ich brauche eine größere Nähe wieder zu Maria. Und diese Fahrt nach Medjugorje, ich wäre damals hier ums Leben gekommen beim Autounfall, da hatte ich eine ganz große Nähe Mariens, die mir Mut gemacht hat, wirklich diesen Weg weiterzugehen. Und dafür bin ich hier sehr, sehr dankbar. Ich bin dann geweiht worden 1985. Mein Vater starb kurz nach der Weihe. Es war für mich auch sehr herb. Und ich hatte das erste Vikariat, das zweite Vikariat und war immer auf der Suche nach einer Gemeinschaft. Und es gab andere, die auch Gemeinschaft leben wollten. Das war dann in Schwenningen. Ich bin dann wieder, wie gesagt, beim zweiten Vikariat in Schwenningen gewesen. Und wir hatten Exerzitien in Assisi gemacht. Franz von Assisi war mir eben auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe damals gesucht, vielleicht sollte ich doch Franziskaner werden, aber ich habe gespürt, nein, mein Weg bleibt in der Diözese, lebt dort dein Charisma. Und dieser damalige junge Mesner mit einer Lehrerin haben gesagt, komm, wir adoptieren dich einfach in unsere Gemeinschaft. Und sie haben mich adoptiert und ich war damals überglücklich und habe gedacht, das ist mein Weg. Und diese Gemeinschaft hat sich gekümmert, die war neu gegründet für Leute, die durchs soziale Netz gefallen sind. Sie haben altes Schloss bekommen von den Schwestern von Heiligenbronn, auch Franziskanerinnen, wo mein Begleiter inzwischen seit Superior war und wo ich mit ihm mit für Jugendliche Jugendgebetsnächte gemacht habe und habe gedacht, das ist mein Weg. Und ich habe dann 1989 die erste Pfarrstelle bekommen. Ich habe 5 Pfarreien, ich habe damals gesagt, in Kauf genommen. Es war damals undenkbar, 5 auf einmal. Nur weil es in der Nähe von diesem Schloss war, wo diese Gemeinschaft gelebt hat. Und es war ein ungemeiner Aufbruch. Ich bin mit einer Familie, die auch zu dieser Gemeinschaft gehört hat, ins Pfarrhaus gezogen. Und diese Gemeinschaft ist bitter auseinandergebrochen, weil eines Tages ein Mitglied kam und gesagt hat, bei mir im Pfarrhaus, ich muss dir was sagen, der Leiter hat mich missbraucht. Und das war eine ganz schlimme Erfahrung, mit dem Thema Missbrauch damals konfrontiert zu sein. Ich habe das am Anfang nicht geglaubt, aber ich habe gemerkt, es stimmt, es gab ein Verfahren und ich musste dann in Rottenburg melden, damals ein Bischof, ich bin in dieser Gemeinschaft, der hat mich ja da hineinlassen und diese Gemeinschaft hat einen Leiter, der quasi Missbrauch gemacht hat. Ich weiß damals noch, wie schlimm es für mich war am ersten Tag, das war der erste Tag der deutschen Einheit im Oktober. Damals ist ja der eiserne Vorhang gefallen, wo ich lang mit dem Leiter gelaufen bin und gesagt habe, entweder bekehrst du dich und machst eine Therapie und versuchst dein Leben in Ordnung zu bringen, oder aber ich werde gucken, dass du nicht mehr unser Leiter sein kannst, oder aber ich werde gehen. Weil es damals einfach ausgezogen war, weg, und es war totales Chaos. Wir hatten über 15 Leute aufgenommen und alle waren stinkesauer. Irgendwas habe ich ja damals ausgelöst. Dann kam das in die Zeitung und ich weiß noch als junger Pfarrer, ich war entsetzt, weil ich mit diesem Leiter ja bei mir in der Pfarrei immer wieder gekommen bin und der gesungen hat. Und natürlich alle gedacht haben, ich bin da mit drin. Und ich weiß, damals habe ich gesagt, in einer Predigt, entweder sie glauben mir, dass ich nichts davon wusste und dass ich das aufgedeckt habe, oder ich kann hier nicht mit dem Pfarrer sein. Gott sei Dank hat die Pfarrei mir das geglaubt und Gott sei Dank hat das Ehepaar, die Pastoralreferentin damals, die haben mich damals wirklich aufgefangen. Und da habe ich auch gespürt, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die einfach den Glauben leben. Und mit dieser Familie bin ich bis heute noch befreundet. Und bin auch der Patenonkel von der jüngsten Tochter und sehr, sehr dankbar, dass ich quasi in eine ganz normale Pfarreistelle hineinwachsen konnte. Bis damals habe ich immer gedacht, ich muss einen besonderen Weg gehen. Und dann war ich Pfarrer 8 Jahre dort in Sterzach und hatte eine große Sehnsucht, aber auch immer wieder weiter, dass ich mein Priestertum lebe in der Begleitung für die Menschen. Diese Erfahrung dieses Bruchs, diese Geschichte hat mich sehr, sehr geprägt. Und vielleicht hören wir noch am Schluss Veni Sancte Spiritus. Sancte Spiritus, adenite celitus, lucis tua eratio. Veni Pater Pater. Ja. Der Heilig-Geist-Hymnus ist mir wieder sehr ins Herz gewachsen. Es gab damals in dieser schwierigen Zeit für mich immer mehr diese Sehnsucht, die Wurzeln unserer eigenen Kirche zu entdecken. Ich habe mich sehr mit der Geschichte unserer Kirche auseinandergesetzt. Ich bin zum Bischof, damals wurde es dann Kaspar, und habe gesagt, ich möchte gerne auch meine Erfahrungen zur Verfügung stellen, ich möchte Menschen begleiten, und er hat mich dann zum Spiritual berufen in der Theologenausbildung. Ich war 7 Jahre Spiritual. Dann war ich in der Personalführung der Priester und seit 2011 jetzt eben Leiter des Geistlichen Zentrums in Heiligkreuztal. Und ich möchte an diesem Punkt einfach allen danken, die mich begleitet haben, den geistlichen Vätern und Müttern. Ich habe gespürt, wie wichtig es ist. Ich habe aber auch gespürt, wie wichtig es ist, Brüder und Schwestern zu haben, die einem helfen. Und dass Gott gehalten hat, was er versprochen hat. Die Krisen werden einem nicht erspart. Aber ich darf heute sehen, dass mein Leben wirklich auch fruchtbar ist. Ich bin sehr dankbar für diesen Weg, zu dem Gott mich berufen hat. Und ich möchte am Ende einfach nochmal ein Gebet um Berufungen beten, dass Gott auch heute Menschen anrührt, wirklich auch diesen Mut zu haben, ganz entschieden Priester zu werden, in den Orden zu gehen, Zeugnis zu geben für diese Ausschließlichkeit der Welt, aber auch für christlichen Ehen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, wenn du rufst, lass uns dich hören. Wen du berufst, soll dir ganz angehören. Groß ist die Ernte, doch wenig sind es, die sie einzuholen kommen. Schenk uns, Herr, offene Herzen, die deinen Ruf annehmen, als Priester, Ordensfrau und Mann, als Ehepaar dir ganz hingegeben, um als Jünger, Jüngerin für dich zu leben. Send deinen Geist, der zu uns spricht, der uns erfüllt mit deinem Licht, der Mut uns schenkt und Vertrauen, mit dem wir die uns zugesprochene Sendung schauen, um dein Reich auszubreiten, auch in schweren Zeiten. Maria, unsere Mutter, liebe Frau, der ich dir meine Berufung neu anvertraue, lehr mich, wie du ganz Ja zu sagen, den Herrn in diese Welt zu tragen. Amen.
Vielen Dank, Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, für Ihr Zeugnis und auch für dieses Gebet um Berufungen. Sie sind auch verbunden mit der Pfarrer von Ars Gebetsgemeinschaft. Vielleicht ja. Können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, wie wichtig das für Sie geworden ist.
Ja, da bin ich leider nicht mehr dazugekommen. Ich war, bevor ich eben Pfarrer wurde, bin ich nach Ars gepilgert und habe damals sehr stark gespürt, ich brauche diesen Freund im Himmel. Es ist eben nicht bloß die Mutter Gottes, sondern auch die Heiligen, neben Franziskus, auch der Pfarrer von Ars, der mich immer wieder begleitet hat. Auch, das wäre der zweite Teil eigentlich an meiner Berufungsgeschichte, jetzt gerade, als ich Priesterseelsorger wurde als Spiritual, dass ich gemerkt habe, diese Einfachheit, aber gleichzeitig auch diese Radikalität und diese Transzendenz, wie entscheidend wichtig die ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich auf einer Medjugorje-Wallfahrt eine Ärztin kennengelernt habe, mit der ich eben damals den Impuls hatte, diese Gemeinschaft zu gründen, wirklich auch für die Mitbrüder zu beten. Weil sie brauchen Schutz, wir brauchen Schutz, wir brauchen Hilfe, sonst können wir diese Berufung nicht leben.
Ja, ich denke, viele, die jetzt zugehört haben, wird es auch wieder neu ein Anliegen sein, um Berufungen zu beten, aber auch für die Priester zu beten, für Gottgeweihte, dass sie einfach treu sein können und Zeugnis geben können durch ihr Leben. Ja, vielen Dank Ihnen. Danke, dass Sie Ja gesagt haben und danke auch, dass Sie bereit waren, auf Sendung zu gehen. Für alle, die gerne das noch einmal nachhören möchten, Sie können in die Mediathek von Radio Horeb gehen, www.horeb.org, Podcast, Sendereihe Spiritualität oder eine CD bestellen unter der 08328 921 120. Monsignor Burkhardt, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten, vielleicht auch gerade für diejenigen, die gerade auf dem Weg der Unterscheidung sind, die gerade ringen vielleicht, ob sie eine Berufung haben, dass wir die mit einschließen.
Ja, sehr gerne. Gütiger Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen. Du rufst Menschen, dir ganz ihr Leben zu schenken. Und so bitte ich jetzt um deinen Segen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Heiligen, der Engel, der Namenspatrone. Segne, beschütze euch, erleuchte euch, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute Ihnen auf Ihrem weiteren Weg.
Vielen herzlichen Dank, Frau Kohl.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kohl.